Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Queer Pride Würzburg. Ich bin Christina und spreche hier mit Personen aus der Würzburger queeren Szene.
Und heute mit Samuel. Schön, dass du dabei bist.
Schön, dass ich hier sein darf.
Genau, du bist heute hier, um mit mir über queere Jugend zu sprechen. Und warum? Weil wir beide queere Jugendliche sind.
Genau, ja.
Möchtest du dich kurz vorstellen? Wie alt bist du denn?
Ja, hallo, also ich bin der Samuel und ich bin 18 Jahre alt.
Zufall, ich bin auch 18 Jahre alt. Genau, beide queere Jugendliche und wir reden heute über queere Jugendkulturen. Und zusätzlich habe ich noch ein paar Fragen dabei, die wir auf Instagram und per Mail gesammelt haben. Und die werden wir auch noch beantworten. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie definiert man eine queere Jugendkultur, beziehungsweise gibt es eine queere Jugendkultur? Und deswegen finde ich es wichtig, ja, dass wir das mal versuchen einzugrenzen. Und das, was mir immer zuerst in den Sinn kommt, ist die Frage, was denkt man, ist der wichtigste queere Künstler so für seine Szene? Und wir haben es gerade eben schon privat kurz angeschnitten. Mhm. Was denkst du, was der wichtigste queere Künstler ist?
Also was ich so von mir und meinem Umfeld mitnehme, ist, dass Girl in Red sehr groß ist in dem Zusammenhang.
Ja, das kann ich nicht so ganz nachvollziehen.
Ich schon.
Weil da, wo ich mich bewege, ist Girl in Red wirklich absolut ja nicht relevant. Früher hätte ich immer noch gesagt, ja wirklich, ich bin nirgendwo unterwegs, wo man Girl in Red hört. So. Und für mich ist es, also früher wäre es immer Troye Sivan gewesen. Kennst du den?
Ja, natürlich.
Ja, okay. Aber würdest du sagen, der ist relevant so im queeren Musikbereich?
Kann schon sein, aber für mich ist er tatsächlich weniger relevant geworden.
Okay. Ich weiß nicht. Ja, er war schon mal mehr.
Ja, war so schon mal größer mit Ariana Grande und so.
Ja, oh, gutes Lied. Aber momentan würde ich eigentlich sagen Lil Nas X, weil...
Oh, stimmt tatsächlich.
Ja, eben.
Da so. Muss ich dir zustimmen.
Ja, ist es doch.
Doch, ja, den hatte ich nicht auf dem Schirm gerade, aber mit dem neuen Lied und dem Musikvideo.
Ja, ich finde vor allem, weil er halt jetzt der erste offen geoutete Künstler ist, der seine Alben und Lieder auf Platz 1 bringt in die Charts. Also,
und auch gerade in der Hip-Hop-Szene in Amerika ist das ja eine große...
Was ja eigentlich eine sehr homophobe Szene ist. Genau. Also stimmst du mir sogar zu?
Ja, doch.
Ja, krass.
Habe ich nicht lange genug drüber nachgedacht.
Ja, okay, das wirft jetzt wieder die Frage auf, ob es denn eine queere Jugendkultur gibt oder mehrere. Und ich finde, Klamottenstil ist auch hier so ein Ding unter queeren Jugendlichen, dass man versucht, queer auszusehen. Was die Klamotten angeht, hast du das so das Gefühl, dass es bei dir auch so ein Ding ist?
Es kommt darauf an, wie ich mich fühle. Manchmal habe ich
so
Bock,
bei dir persönlich?
So klischeehaft auszusehen und manchmal habe ich Bock, mehr so im Hintergrund zu sein und dann...
Ja, vor allem was so die queeren Jugendlichen, mit denen ich halt so im echten Leben zu tun habe, angeht. Ich glaube, bei denen ist es schon stark so, dass man queer aussehen will. Es sind meistens Frauen, das heißt, sie tragen meistens so...
hochgekrempelte Ärmel.
Nein, wie heißt das denn? Na, diese Hemden, die karierten Hemden.
Die Hemden.
Flanellhemden. Genau, aber ich selbst spüre das irgendwie weniger, glaube ich. Also das ist so, natürlich sind Klamotten so relevant, aber ich glaube, dieses klassische so gay Aussehen habe ich nicht so. Ich glaube aber, was für mich und meine queere Szene voll das Ding ist, ist, dass man, also diese Alt- Szene, sagt ihr das was?
Mm-mm.
Nicht? Okay. Ist ja auch so ein Ding, ich glaube, ja, auf TikTok und Instagram und so wird es häufig so genannt, so halt dieses Alternative, was Ach viel mit so, Schwarz ja. und so draus besteht. Und da sehe ich mich eher. Und Leute mit gefärbten Haaren und schwarzen Klamotten, so je nachdem, wie gut sein Gay da ist. Aber meistens sind die schon queer. So. Weil manchmal, wenn ich durch die Schule laufe bei mir, sehe ich so... Zurzeit werden das immer mehr Leute, ne? Das ist richtig heftig. Aber Leute, die so ihre Haare so halb-halb gefärbt haben.
Ja, aber das ist auch so ein Trend, weißt du, so im Internet. Also, ich finde, es wird auch immer schwerer, das zu sagen, weil es ist jetzt halt auch nicht mehr so, dass wenn du als Junge Nagellack hast, dass du dann zwangsläufig Teil der queeren Community bist, sondern es normalisiert sich, was ja auch eigentlich was Gutes ist.
Ja, gut.
Also zumindest habe ich den Eindruck, dass es sich normalisiert, sich auch... ab von der Norm, in Anführungszeichen, zu kleiden.
Ja, ich habe das eher, also ich habe das Gefühl, beziehungsweise ich bin jetzt noch nicht davon überzeugt, aber so die erste Person, die das so angefangen hat, jetzt so bei mir in der Schule, die habe ich dann halt auch auf dem CSD gesehen. Das heißt, irgendwie hat sich meine Vermutung so ein bisschen bewiesen. Und jetzt sind es halt, jetzt wo wir nach Corona alle zurückgekommen sind in die Schule, waren es plötzlich richtig viele. Auch lauter Mädchen, die sich die Haare komplett abrasiert haben oder lila gefärbt, also abrasiert und lila gefärbt, was ja, wow, krasse Kombi, ne? Und ich habe bei denen, also ich weiß nicht, wie gut ich sagen würde, dass mein Gay da ist, aber ich habe schon ein bisschen das Gefühl, dass da so gewisse Queerness dahinter stecken könnte.
Ja, vielleicht kommt es auch dadurch, dass er mal den ganzen Tag zu Hause sitzt und in sein Handy schaut und dann halt im Internet, da hat man ja auch zu anderen Menschen.
Also, man sieht Leute. Ja,
genau, und man kommt dann auch so in seine Bubbles rein und präsentiert sich dann im Nachhinein in der Schule, wenn man wieder rausgehen darf.
Ja.
Auch so, wie man sich im Internet präsentiert hat oder präsentieren will.
Ja, aber für mich ist halt diese Alternative-Szene mit den gefärbten Haaren und schwarzen Klamotten oder so, ist für mich halt immer queer. Also, vielleicht ist es auch nur diese kleine Ecke der Alternative-Szene,
vielleicht
wer weiß.
Vielleicht ist es aber auch so ein Stück weit Schubladendenken.
Ja, okay.
Also Schubladendenken ist ja an sich nichts Schlechtes. Ist sehr wichtig für das menschliche Gehirn. Aber vielleicht fangen wir jetzt auch an, Menschen in Schubladen zu stecken, die vielleicht so in der Form nicht mehr existieren, ist das, was ich versuche zu sagen, glaube ich, ja.
Ja, kann gut mein Fehler sein. Für mich war halt meine queere Szene immer so eine Alternative-Szene.
Mhm.
So. Und wo triffst du, oder wo nicht wo triffst du, sondern auf welchen Plattformen im Internet hast du so deine queeren Bubbles? Hast du die überhaupt?
Nicht wirklich, nein.
Okay.
Tatsächlich.
Weißt du, weil ich beschäftige mich mit Queerness halt hauptsächlich im Internet. Und zwar auf Twitter, auf Instagram, auf Tumblr. Vielleicht bin ich eine der seltenen Personen, die noch Tumblr nutzen. Sagt das was? Kennst du die Seite?
Sagt mir was, aber ich habe es tatsächlich noch nie in meinem Leben benutzt. Und Twitter habe ich auch noch nie benutzt.
Twitter ist auch großartig. Ja, über queere Themen lese ich im Internet oder beschäftige mich damit halt hauptsächlich auf den Social-Media-Plattformen.
Ja gut, geht mir auch so, weißt du, auch so auf Instagram, so Kerstin Kastner folgt oder sowas. Da werden ja dann auch Sachen von Twitter gepostet, das bekomme ich dann schon mit. Also so ein bisschen schon, aber es ist jetzt nicht so mein Main-Character-Trait. Zumindest sagt dein Algorithmus, das ist nicht mein Main-Character-Trait.
Oha, ja, okay. Mein Algorithmus spült mir halt alles zu mit queeren Sachen.
Ah, ist vor bei mir auf TikTok, aber tatsächlich.
Auf TikTok,
so, ja.
Okay. Ja, siehst du, TikTok habe ich zum Beispiel gar nicht. Also,
ja, ich schäme mich dafür, dass ich es habe, aber
also es gibt ein Gay-TikTok.
Natürlich gibt es Gay-TikTok.
Okay, ja, erklär mal, was sieht man da? Also was machen die Leute da? Sind es einfach Queers, die...
Sind einfach queere Menschen, die irgendwas erzählen.
Ja, geil.
Und auch mit Queerness zusammen.
Okay.
Vielleicht sind es auch immer nicht irgendwelche Couples oder so, die dann
ja
komischen, peinlichen Tanz machen.
Ja, das habe ich auch schon gesehen. Ja. Wenn ich mir TikTok-Sachen anschaue, dann meistens auf YouTube. Aber dann sind sie auch queer.
Ja, dann sind so Compilations, geil.
Ja, kennst du diese My brother's gay and that's okay?
Nee, das
kennst du nicht? Das ist großartig. Ich liebe diese Videos. Okay, das ist so ein TikTok-Sound.
Dass man so im Social Media so in unterschiedlichen Bubbles lebt. Das ist eben so faszinierend.
Ja, und es geht ja gerade darum, dass ich mich frage, okay, gibt es nur eine queere Social Media Bubble oder mehrere? Und wenn du sagst, du bist eher auf TikTok unterwegs und ich bin eher so Tumblr unterwegs, dann,
naja, es ist dann zwangsläufig eine andere Bubble, wenn sie auf einer anderen sozialen Plattform...
Ich glaube schon, das sind ja andere Leute. So, bei mir geht's halt, okay, worum geht's? Hauptsächlich um Fanfictions. Ich bin halt ein ziemlich großer Fanfiction-Mensch.
Mhm.
So. Das heißt, auf Tumblr geht's hauptsächlich um Fanfictions. Aber was so Instagram angeht, geht's hauptsächlich so um Mental Health und ja, was da mit Queerness zusammenhängt oder halt hauptsächlich mit Asexualität.
Mhm.
Und auch auf Twitter. Ich würde nämlich sagen, dass meine Queerness hauptsächlich im Internet stattfindet und ich mich auch sozusagen auf Social Media und so viel eher und viel lieber als queer präsentiere als jetzt im echten Leben. Da fühlt sich das für mich immer noch komisch an. Geht es dir ähnlich oder anders?
Ja, doch, weil im Internet, Fall in deiner Bubble, würde ich jetzt einfach mal behaupten, und dann fällt es einfach auch viel leichter, das zu machen. Wenn man weiß, okay, auf dem Insta-Kanal, da folgen mir nur meine FreundInnen und da mache ich jetzt lauter Gay-Bullshit.
Ja.
Und den du nie machen würdest, wenn du jetzt rausgehst in die Schule oder so, weil dann kommt halt wieder so, ja, dann werde ich wieder dumm angeschaut und die Leute lachen und keine Ahnung. Also, es ist in der Realität halt noch nicht so wie auf Social Media und deswegen würde ich schon sagen, dass es auf Social Media deutlich einfacher ist und
auch ja, wobei es ja
dann mehr Spaß was? Macht, sich so queer mehr zu präsentieren.
Ha, okay.
Naja, also es macht mir jetzt nicht Spaß, mich hier queer, also
in der Schule.
Depends on my mood and depends on wie viele Kinder hier sind wegen Corona.
Ich finde es voll komisch, weil eigentlich sollte ich mich doch im Internet viel unsicherer fühlen, weil da halt einfach jeder sozusagen, weil das steht in meinem öffentlichen Profil drin, dass ich queer bin. Wirklich, das ich den Leuten gebe, wenn wir uns zum ersten Mal sehen.
Ja, ich nutze kein öffentliches Profil.
Ja, okay, aber da steht es drin und damit fühle ich mich in gewisser Weise besser, wie wenn ich jetzt sozusagen das irgendwie die Leute sehe und es denen sage. So, da fühle ich mich immer anders. Aber ich glaube, für mich liegt es daran, dass ich dann den Leuten so ins Gesicht schauen muss und ihre Reaktion sehe. Aber ja, wenn sie nur mein Profil anschauen und das sehen, können sie sich ja denken, was sie wollen. Ich bekomme es nicht mit.
Ja, ist so. Die Hemmschwelle ist dann auch viel geringer. So.
Ja. Außerdem habe ich mir zur Bestimmung von unserer queeren Szene noch überlegt, wie alt die Leute da sind. Und bei mir, also ist ja eine Jugendszene, ne? Also sind die Leute in meiner Szene auch immer ungefähr so alt wie ich. Aber auf Twitter gibt es vor allem ältere Ace-Personen, was ich halt immer richtig gut finde, weil also als junge Ace-Person und in jungen queeren Szenen hat man keine älteren Vorbilder und man fragt sich immer, okay, wie werden wir denn alt werden? So, vor allem als Ace-Person.
Ja. Das ist bei mir nicht so, aber vielleicht bin ich da auch ein bisschen privilegiert dadurch, dass ich eine lesbische Tante habe und da deswegen schon ein bisschen was mitbekommen.
Lass uns doch jetzt mal auf Fragen eingehen. Die passen sogar alle, oder alle, viele, passen zum Thema. Nämlich die Frage, sind euch die Erfahrungen der alten queeren Generation wichtig? Und ich habe es ja gerade irgendwie schon angeschnitten, dass es mir als Arrow Ace-Person irgendwie schon wichtig ist, weil ich mich halt immer frage, okay, wie ist man Arrow Ace und wird damit alt? Weil es, ja, man hat wenige alte Vorbilder, die auch Arrow Ace sind. Und ja, deswegen freue ich mich immer drüber, wenn ältere queere Leute da sind, die auch irgendwie ein Vorbild für mich sein können. Und wo ich dann mir ihr Leben anschauen kann und mir denken, so kann man also leben. Wäre jetzt was für mich oder wäre halt nichts für mich?
Ja, oder auch wenn man schon sieht, dass, oder wenn man schon sehen kann, was für Probleme halt auch noch gibt, weil man vielleicht selbst noch nicht so da ist. Aber ich habe zum Beispiel ja vorhin auch schon meine lesbischen Tanten angesprochen und die haben halt auch einen starken Kinderwunsch und hatten jetzt tatsächlich ein Pflegekind über das letzte Jahr. Und ihnen wurde auch quasi gesagt, dass sie das mehr oder weniger eigentlich die ganze Zeit behalten können, weil die Mutter von dem Pflegekind nie diese Standards erreichen wird, die sie haben muss, damit sie das Kind wieder zurückbekommt. Und das Problem ist, die Mutter hat jetzt geklagt, obwohl sie diese Standards nicht erreicht hat und hat das Kind wieder zurückbekommen. Und dementsprechend geht es meinen Tanten momentan leider nicht so gut.
Oh Gott.
Und das ist auch was, ich bin jetzt selber noch nicht, also bei weitem nicht irgendwie an der Station in meinem Leben, wo ich sage, okay, Kinder sind jetzt konkret in Planung oder so, aber dass man, weißt du, dass man einfach schon mal sagt, auf jeden Fall kein Pflegekind, sondern wenn, dann adoptiere ich gleich oder so, also.
Ja, das ist voll die große Frage, ne? Ja. Wenn man das so machen möchte.
Aber ich finde die Frage mit den Erfahrungen auch schwierig, weil man könnte es jetzt auch darauf beziehen, dass sie irgendwie für die Rechte der Community gekämpft haben. Und ich weiß dann nicht, was ich dazu sagen soll, weil
natürlich,
also, natürlich war der Kampf damals noch schwerer, aber der Kampf läuft heute immer noch. Und ich weiß nicht, inwiefern ich jetzt sagen soll, ja, die Erfahrungen, die da gemacht haben, sind voll wichtig für mich. Also es ist wichtig für mich in dem Sinne, dass sie das gemacht haben, dass es mir heute
es
vielleicht
halt
ein Stück weit
auf
besser
uns
geht, als es mir gegangen wäre, wenn ich in ihrem Alter gewesen wäre, weißt du?
Ja, da knüpft, glaube ich, gleich die Frage an. Denkt ihr, dass wir schon alles erreicht haben? Und ich meine, wir haben ja gerade gesagt, nein.
Nee.
Ganz klar nicht. Und ich glaube, selbst wenn es queeren Menschen in Deutschland besser geht als anderswo auf der Welt, geht es Leuten in anderen Ländern, in denen Homosexualität einfach unter der Todesstrafe steht.
Ja.
Um einige Geschlechter.
Man muss ja auch nur gerade in unser Nachbarland schauen, nach Polen oder jetzt auch nach Ungarn. Also das sieht ja auch sehr schlecht aus, ist auch ganz aktuell, gerade vor allem in Ungarn, mit Rechten für die LGBTQIA+-Community.
Genau. Ja, bist du da krass informiert, was so die Politik angeht?
Ich bin nicht sehr krass informiert.
Okay, ich auch nicht.
Halt so das Übliche mit über Social Media, dass es halt immer schlechter wird, dass Antidiskriminierungsgesetz oder so.
Ah ja, so hieß es auch wieder dran.
Genau.
Ja, mhm. Das ist auch so das TSG, also das Transsexuellengesetz, was auch schon irgendwie ein unverschämter Begriff ist. In Deutschland war ja auch letztens erst in der Diskussion und dass es ja auch eigentlich abgeschafft werden sollte. Sowas zum Beispiel ist wichtig. Genau.
Wir können
oder
über Blutspenden reden.
Und ich dachte mir heute Morgen, so wenn ich das nächste Mal Blutspenden gehe, dann sollte ich das einfach mal so richtig offensiv ansprechen, von wegen, ich weiß nicht, wie kann man sowas als Frau offensiv, also als asexuelle Frau offensiv ansprechen? Aber ich finde das immer so schlimm. Ich habe einmal eine Doku. Ja, aber ich habe mal eine Doku drüber gesehen, wo eben ein homosexueller Mann zum Blutspenden gegangen ist und dann halt musste man ja diesen Fragebogen dann halt ausfüllen und ankreuzen, dass du eben keinen Sex hattest, 12 Monate. Mhm. Und er hat dann gesagt, okay, er hat dann halt die Person, die da stand, halt angesprochen von wegen, finden Sie das okay, dass das hier steht? Und die hat sich dann voll rausgeredet und so von wegen, oh ja, damit haben wir hier ja nichts zu tun, da können wir keine Aussage dazu machen und so. Und ich wünschte mir, ich könnte Leute genauso herausfordern, wenn ich zum Blutspenden gehe und sie mal persönlich, weil vor allem heterosexuellen Menschen ist das ja überhaupt nicht klar, ne? Ich hatte da letztens auch ein Gespräch mit meinem Vater drüber und der wusste das gar nicht, dass das schwule Männer nicht dürfen. So. Was ja auch richtig unverschämt ist, weil das Blut wird ja danach getestet. Also du würdest das ja mitbekommen.
Mhm, so. Eben. Punkt einfach nur noch Diskriminierung.
Ja, also nein, wir haben noch nicht alles erreicht. Das war schon die Frage, glaube ich, sehr gut, dass ich hier gerade so eskaliere.
Aber ich meine, es ist jetzt auch irgendwie keine krasse Diskriminierung. Also es könnte definitiv schlimmer sein. Also ich
aber jede Diskriminierung ist ja ein Problem.
Ja, aber...
So, okay, ja, du wirst nicht ins Gefängnis gesteckt. That's nice. Ja, aber trotzdem ist es ja noch scheiße.
Ja, es ist scheiße. Aber es sind Sachen, die man leichter ändern kann als... Sachen früher,
wirklich? Weißt du? Glaubst du, man kann sie leichter ändern? Ich habe oft das Problem, dass wenn so die großen Schritte geschafft sind, dann alle sagen so, das ist die gleiche Frage wie, warum gibt es den CSD noch? Weil eben noch nicht alles geschafft wird. Und
ja,
wenn dann so, schon so große Schnitte gemacht wurden, dann heißt es meistens so, ihr habt doch schon alles, was ihr wollt.
Ja, wir
Nein.
sind schon so tolerant.
So, dann schließt ihr auch gleich die nächste Frage irgendwie dran an. Nämlich, kennt ihr die Geschichten von homosexuellen Menschen, die vor Jahrzehnten angefangen haben, für die queere Sichtbarkeit zu kämpfen? Wir können uns jetzt mal richtig blamieren. Oder auch nicht. Je nachdem, wie viel wir jetzt wissen. Aber ich könnte ja mal ein paar Namen raushauen,
das
die ich jetzt in diesem Moment vergessen habe.
Ich mich vielleicht schon. Nein, also.
Ich habe die Frage auch gerade. Ich habe den Namen. Scheiße, Alter. Marsha P. Johnson. Kennst du Marsha P. Johnson?
Den Namen habe ich schon mal gelesen.
Sehr gut.
Tatsächlich.
Dann kann ich jetzt auch alle anderen Hörer, die hier nichts, die den Namen Marsha P. Johnson nicht kennen. Aber ihr solltet ihn kennen. Deswegen erkläre ich euch jetzt, was sie gemacht hat. Mhm. Das war eine schwarze Transfrau. Die Story hängt auch damit zusammen, warum es den Christopher Street Day gibt und warum er bei uns CSD, also Christopher Street Day heißt. Nämlich in der Christopher Street in New York gab es die Bar, das Stonewall Inn.
Ja.
Und das sagt dir auch was?
Ja, die Geschichte kenne ich.
Die Geschichte.
Aber was jetzt Marsha P. Johnson?
Ja, Marsha P. Johnson war eine von den, Transfrauen hauptsächlich, meine ich, die damals eben diese Bar regelmäßig besucht haben und die ja dann von Polizisten und so weiter durchsucht, in Razzien halt durchsucht wurde und die dann die erste Frau war, die Steine auf die Polizei geworfen hat.
Ah, okay, das heißt, sie war die erste, die Steine geworfen hat.
Genau, woraus dann der Christopher Street Day entstanden ist.
Ja, und primär erstmal der Protest.
Primär der Protest, ja. Also das wäre eine Story. Außerdem gibt es noch, ich bin ja richtig fasziniert von so einfach, natürlich ist die Frage hier, die für queere Sichtbarkeit gekämpft haben, aber ich finde so einfach Stories von alten, queeren Menschen, die vor, alten queeren Menschen, also queeren Menschen, die vor mehreren Jahren gelebt haben und jetzt nicht mehr leben, finde ich so spannend, wie zum Beispiel Alan Turing. Sagt ihr das was? Das ist der Typ, der den Computer erfunden hat und der den Turing-Test, also wegen dem es den Turing-Test gibt, wo man eben checkt, ob das die künstliche Intelligenz mit einem Menschen verwechselt werden kann oder nicht. Das ist der Turing-Test und Alan Turing war homosexuell und wurde deswegen umgebracht. Und zwar also von staatlicher Seite. Und das war der Typ, der den Computer erfunden hat. Wir nutzen alle Computer. Und die Computer hat ein homosexueller Mann erfunden, der danach wegen seiner Homosexualität umgebracht wurde. Ach so, nee, er wurde nicht ermordet, er wurde zwangssterilisiert und ist dann daran gestorben.
Boah, das wusste ich nicht, das finde ich tatsächlich sehr krass gerade.
Ja, und solche Sachen, ich weiß, also Alan Turing hat jetzt nicht so für queere Sichtbarkeit gekämpft. Trotzdem ist es was, wo ich mir halt jedes Mal denke, so, Das sollte man doch eigentlich wissen. Ich glaube nämlich nicht, dass das so viele queere Menschen wissen. Und dann wissen es auch mit Sicherheit nicht so viele heterosexuelle Leute. Das macht mich voll traurig.
Vermutlich noch weniger im Verhältnis. Ja,
ich glaube auch.
Das ist tatsächlich sehr schade eigentlich.
Ja. So, andere Stories. Oscar Wilde. Kennst du? Ist ein Autor. Oscar Wilde war einer, okay, sagt dir Hanky Code? Was? Wahrscheinlich auch nicht, ne? Ja. Es ist so eine lange Geschichte immer. Ich ist bin so verzweigt. Also Oscar Wilde war der, der den Hanky Code nicht erfunden, aber etabliert hat sozusagen, weil er hat grüne Lilien am Revers getragen, um sich sozusagen als homosexuell zu outen, zu Insidern. Also Leuten, die auch wussten, dass wenn man grüne Lilien, ich meine, es waren grüne Lilien, ich lege mich nicht fest, irgendeine grüne Blume am Revers getragen. Und zu Leuten, die auch homosexuell waren, die wussten dann sozusagen, ja, grüne Blume am Revers, der ist auch homosexuell. Und ja, Oscar Wilde war ja auch für die Literaturszene einfach richtig, richtig wichtig. Und sein Grab wurde, das ist in Paris, das wurde jetzt, oder ja schon vor längerer Zeit, von einem Glaskasten umhüllt, weil das halt so ein Ding war, dass man zu Oscar Wildes Grab geht und es küsst. Was ich so schön finde. Also ich würde auch gerne Oscar Wildes Grab küssen, aber es geht nur noch, den Glaskasten außenrum zu küssen. Und was ich am lustigsten finde, Oscar Wilde hat irgend so ein krasses Zitat, dass viele Heteropaare nutzen, um beim Heiraten eben ihre Liebe auszudrücken. Weil das heißt, ich müsste jetzt nochmal nachlesen, aber das geht irgendwie so in die Richtung, true love is a sacrament that should be taken on your knees. Was auf der einen Seite natürlich nach einem Heiratsantrag klingen kann, weil du kniest dich ja hin, um jemanden Heiratsantrag zu machen. Hast du es gerade rausgefunden, woraus Lars raus?
Ich habe es vorher rausgefunden, aber ich hatte gehofft, dass es dir nicht aufgefallen ist.
Ach so, okay. Ja, und da hat er eigentlich über Blowjobs gesprochen, was ich eigentlich fantastisch finde. Was für eine Ikone. Ich liebe Oscar Wilde. Ja, okay.
Das ist tatsächlich ikonisch.
Ja. Und es ist auch immer so amüsant, wenn Heteropaare das nutzen für ihre Hochzeit. Ja.
Das ist ja richtig witzig. Ja, was mir vielleicht noch eingefallen wäre zu der Frage, ist, dass ich es auch immer wichtig finde, wenn man oder wenn eine Repräsentation stattfindet in den Medien oder in großen Events und man merkt auch, Menschen der Community haben Erfolg. Zum Beispiel, wenn man zurückdenkt an Dana International.
Wer ist denn das?
Die erste Transperson, die den Eurovision Song Contest gewonnen hat zum Beispiel.
Oh, okay.
Der ja jährlich mehrere, also weit über 150 Millionen Zuschauer hat. An die 200 Millionen eigentlich
Alter,
immer.
Ich kenne ja keine Zahlen.
Wahnsinnig,
okay. Ja.
Wahnsinnig viele Menschen hat und damit auch viel Reichweite. Und das ist ja auch irgendwo, also für mich, also ich nehme das auch als Schritt in die richtige Richtung war auf jeden Fall. Die jetzt vielleicht nicht unbedingt von dem Engagement der Person für die Community direkt ausgehen, aber einfach, die auch einfach zeigen, dass die Akzeptanz der Gesellschaft wächst.
Hm. Ja. Ich frage mich gerade, ob ich noch mehr Namen von ja, früheren queeren Menschen kenne, die für queere Sichtbarkeit gekämpft haben.
Hast du das eigentlich jetzt extra recherchiert
hier? Nein, ich weiß das alles. Das habe ich alles so in meinem Hinterkopf. Ich habe einfach einen Haufen queerer Facts immer so. Oder lustiger queerer Stories über Menschen, zum Beispiel Alan Turing oder Oscar Wilde oder Marsha P. Johnson. Und ja, ich überlege mir gerade. Ja, jetzt haben die alle Zuhörer. Jetzt überlege ich gerade, aber ich glaube, außer Marsha P. Johnson, das ist halt die Ikone, ne? Der queeren Protestbewegung. Mhm. Aber dann muss ich gestehen, mehr weiß ich auch nicht. Können also zur nächsten Frage übergehen. Warum engagieren sich so wenig junge Queere in der Community? Und stellt sich natürlich die Frage, ist das überhaupt so? Ja. Wie würdest du das sehen?
Also bei der Frage stellen sich mir persönlich sehr viele Fragen. Nämlich zum einen ist das so, zum anderen, was genau ist jetzt mit queerer Community gemeint? In diesem Sinne, sind es irgendwelche queeren Vereine, die dann einen CSD organisieren einmal im Jahr, oder ist es eine schwule Theatergruppe oder ein lesbisches Hockeyteam?
Keine Ahnung. Was ist Engagement? Engagement wäre ja jetzt erstmal.
Engagement ist ja alles, was mit einem Verein zu tun hat und mit einem Ehrenamt, würde ich sagen.
Ja, ich würde auch sagen, Engagement ist mit Ehrenamt. Und ich glaube, ja, bei vielen Jugendlichen ist halt Vereinsarbeit.
Ich engagiere mich auch eigentlich nur dahin. Also ich mache eigentlich nichts, aber ich engagiere mich da offiziell, weißt du?
Ja, aber ich glaube, bei vielen jungen Leuten ist Vereinsarbeit nicht mehr so ein Ding. Also geht man noch in Vereine? Oder ist das nur da so ein Ding auf dem Land?
Auch heute hatten wir so unseren Biolehrer drüber, der war der Meinung, also Früher war es ja so und bei uns ja auch häufig noch so, dass jeder halt in einem Sportverein war oder so und man irgendwas gemacht hat und heutzutage die Kinder halt die ganze Zeit am Handy verbringen und nicht mehr nach draußen gehen und Sport machen und in Sportvereine gehen oder generell in Vereine. Also dass es einfach generell auch abnimmt mit der zunehmenden Nutzung der sozialen Medien und so. Also das ist jetzt natürlich keine wissenschaftliche Studie oder so.
Aber ich glaube, wenn man hier um Kinder...
Das ist ein Eindruck meines Biolehrers, aber...
du stimmst ihm zu.
Ja, ich denke auch, dass es da wahrscheinlich eine Korrelation gibt.
Ich weiß nicht, wenn man da in dem Zusammenhang über Kinder spricht, dann sind es ja schon sehr junge Leute.
Ja, also meine kleinen Brüder gehen auch in keine Vereine rein. Und die sind jetzt nicht so jung.
Ja, aber so, also auf jeden Fall, wir reden ja hier, junge Queere ist, glaube ich, hier eher so Leute 18 plus gemeint. Also so junge Erwachsene, die eben queer sind. Und ich glaube, ja, was ich jetzt vor allem bei so meinen queeren Freunden gehört habe, ist, dass sie den CSD oder, ja, wenn wir das mal als so das Hauptding, wo man sich engagieren könnte, sehen, dass sie das nicht von der arbeitenden Seite her machen wollen. Also sie möchten nicht sozusagen da dann sein und eben was tun, sondern da sein, um sich dann halt mit Freunden und so weiter zu treffen. Was ich in gewisser Weise verstehen kann. Aber ich habe halt immer dieses große moralische Verpflichtung in mir, irgendwie zu helfen oder halt was zu tun.
Das ist auch immer die Frage, wo können sich queere junge Menschen überhaupt engagieren?
Ja, auf dem Land ist das natürlich nochmal ganz anders.
Ja, natürlich. Und wir sind ja hier auf dem Land.
Ja.
Also das läuft jetzt natürlich für Würzburg, aber Würzburg ist schon einige Kilometer weg von hier, wo wir gerade sind. Also
ich muss ja auch eine halbe Stunde hinfahren und ja.
Es ist ein bisschen umständlich jetzt gerade in unserer Situation darüber zu urteilen. Würde ich jetzt mal als Fazit sehen.
Ja, ich kann es mir nicht erklären, vor allem weil ich mich selbst ja gerne engagiere. Ja, aber ich glaube, dass mit dem, dass man queere Spaces eher genießen will, als sie zu erschaffen. Das ist, glaube ich, so ein Ding. Dass man, also, was natürlich jetzt absolut kein gutes Licht auf junge, queere Leute wirft, ne? Wenn ich sage, eigentlich sind sie alle so faul und wollen das nur genießen. Aber
das kann man ja jetzt auch ein bisschen verallgemeinern. Man ist ja generell lieber im Schwimmbad, als dass man es vorher aufbaut.
Also das stimmt, ja. Ja. Kann ich nicht widersprechen. Punkt. So. Dann gibt's hier noch die Frage, was ist der CSD für euch? Und das ist natürlich eine sehr weite Frage, ne? Also, ich habe jetzt schon öfter in dem Podcast drüber gesprochen, aber ich finde, beim CSD muss man immer die Waage halten zwischen Party und Demonstration. Weil natürlich, CSD ist eine Demo, aber CSD ist halt irgendwie auch eine Party. Und ja, ich finde es immer sehr schwierig, da Balance zu halten. Vor allem, weil ich diesen Demo-Aspekt immer viel mehr spüre als den Party-Aspekt. Dieses Jahr wird es vielleicht anders sein, weil ich mehr queere Leute kenne. Ich weiß es noch nicht. Aber ja, was ist für dich der CSD?
Das ist auch eine sehr schwierige Frage, weil ich tatsächlich erst einmal auf dem CSD war. Vor 2 Jahren, letztes Jahr, dachte ich, er fällt aus. Er ist nicht ausgefallen, aber das habe ich nicht so ganz mitbekommen.
Ja.
Aber es ist für mich auf jeden Fall irgendwie ein wichtiger Weg, auch mit anderen queeren Menschen in Kontakt zu kommen. Weil so viele Menschen, queere Menschen hat man sonst selten auf einem Haufen, auf jeden Fall. Und ich denke, es ist einfach, ich sehe es tatsächlich ein bisschen mehr als Feier an, also mehr so als so friedliche Demonstration. Also es ist jetzt nicht irgendwie total wütend und Autos werden angezündet. Und
ja, das wäre ja auch keine Demonstration mehr. Ja, also das ist ja dann schon Protest.
Ja, genau.
Also, ja.
Also
auf jeden Fall ohne Gewalt, natürlich. Ich bin Pazifist.
Future sehe ich das Ganze schon ein bisschen mehr als eine Party an. Also Fridays for Future, da war ich auf jeden Fall mehr im Demonstrationsmode als jetzt.
Ja, vor allem ist ja das
beim CSD.
Ja, vor allem ist es beim CSD ja noch so ein Ding, dass man Leute trifft, die man sonst irgendwie seltener sieht. Weil man sagt, oh ja, wir sehen uns beim CSD, weil man halt sonst irgendwie nicht so viele Überschneidungspunkte hat, außer dass man queer ist, was ja nicht schlimm ist, aber die Leute sieht man dann halt irgendwie nur bei so queeren Veranstaltungen. Und dann kann ich schon verstehen, dass halt queere Veranstaltungen erstmal auch irgendwie eine Party sind, ne? Aber deswegen gibt's ja auch mehrere Teile vom CSD. Deswegen hast du ja eine Demo und dann vielleicht eine Afterparty oder so. Ja.
Und es ist ja auch schön, dass diese eigentliche Demonstration so viel positive Atmosphäre surrounded.
Mein Interviewer darfst du jetzt sein.
Das wollte ich schon immer mal machen. Mhm. Und es geht los. Und zwar die erste ist, wie bist du auf die Idee mit dem Podcast gekommen? Hattest du Langeweile neben dem Abi? Langeweile neben dem Abi ist ein guter Witz.
Ja, ich würde auch sagen, neben dem Abitur hat man keine Langeweile. Ich überlege gerade. Also, das ist ein bisschen eine längere Story, ne? Weil ich habe mich ja dann beim Queerpride-Verein, war ich in der ersten Sitzung dabei und habe dann halt gesagt von wegen, oh ja, da und da könnte ich mir vorstellen, mitzumachen. Und es war halt auch im Social-Media-Team. Das heißt, ich war dann in der ersten Konferenz vom Social-Media-Team und davor habe ich mir gedacht, jetzt habe ich mich hier so reingeschlichen, ne? Muss ich auch mal irgendwas beitragen dann? Und dann habe ich mir so eine Liste gemacht von wegen, okay, Dinge, die ich gut finde, Dinge, die ich kritisieren würde, Dinge, die man verändern könnte. Was habe ich noch so für Ideen? Und dann war ich da eben auf diesem Meeting. Und dann habe ich das halt so eingebracht und dann meinte halt jemand anders aus dem Social-Media-Team so von wegen, ja, fand ich auch schon immer gut, hatte ich auch schon irgendwie immer in Planung, aber es ist halt immer die Frage, ne, wer und wie und wann setzt man das um? So, dann hatte ich irgendwie, ja, also ich hatte keine Langeweile, ne, aber ich habe einfach einen sehr großen Drive, Dinge zu tun, für die ich mich begeistere. Und deswegen habe ich dann halt ein Konzept geschrieben und habe das halt dem Social-Media-Team dann vorgestellt und habe halt schon mit ein paar Leuten gequatscht, von wegen, okay, möchtest du bei mir mitmachen? Und ja, dann habe ich mir ein Mikrofon gekauft und dann habe ich das halt in dem ordentlichen Meeting mal vorgestellt. Ja. So ist das zustande gekommen. Nein, ich hatte keine Langeweile neben dem Abi. Aber ich glaube, vielleicht hatte ich Langeweile, weil meine normalen Freizeitveranstaltungen nicht stattgefunden haben, weil ich bin in ein paar Orchestern und spiele ein paar Instrumente und da hat man ja Unterricht und Proben und so. Und während Corona haben die halt alle nicht stattgefunden und dann habe ich mich plötzlich vielleicht doch mit mehr Freizeit wiedergefunden, als ich gewohnt war. Damit wäre die Frage auch beantwortet, denke ich.
Ja, genau, aber an die Frage schließt sich gleich die nächste Frage an. Und zwar, jetzt wo du das ja auch schon ein bisschen gemacht hast hier, kannst du dir auch vorstellen, beruflich was in die Richtung zu machen? Also keine Ahnung, Radiomoderator oder so.
Wäre sowas beruflich in die Richtung zu gehen?
Ich weiß nicht, ich denke schon, oder es gibt ja schon immer so Talkshows im Radio.
Oh ja, bitte, ich möchte ins Fernsehen. Ich möchte nicht ins Fernsehen. Ich möchte beruflich eher was in Richtung Kulturmanagement machen. Also beruflich was in die Richtung einen CSD organisieren? Ja. Beruflich was in die Richtung diesen Podcast hier weiter oder generell Podcasts machen oder Radiomoderator? Nein. Ich rede zwar gerne, aber so als Beruf? Nö. Da organisiere ich viel lieber.
Ja.
Ja.
So, dann wird es jetzt nochmal ein bisschen persönlicher. Und zwar fragt jemand, wie war dein Outing?
Ja, das ist, wird ein bisschen weird, weil ich hatte mehrere Outings. Ja, ich war ganz am Anfang der Meinung, ich war heterosexuell, so wie das irgendwie jeder ist, wenn er hier in dieser Gesellschaft sozialisiert wird. Und dann habe ich mich erst als asexuell identifiziert, habe mich da aber nicht wirklich geoutet, also vielleicht zu einer guten Freundin oder zu meiner besten Freundin damals halt. Aber dann dachte ich mir so, na warte, das kann nicht sein, ich bin bi. Dann habe ich mich also zu ja, allen als bi geoutet, also meinen Freunden, meinen Eltern. Ja, und dann im Endeffekt die letzte Person oder so mein letztes Outing, wo ich mir gedacht habe, jetzt ist mir auch egal, wer es weiß oder nicht, habe ich es dann halt in meine Instagram-Bio geschrieben. Ja, aber damals habe ich mich halt als bi geoutet. Und es ist natürlich auch irgendwie eine blöde Frage, wenn man fragt, wie war dein Outing? Weil man outet sich ja die ganze Zeit. So, ich oute mich ja heute noch. Also, jetzt unabhängig der Tatsache, dass ich mich nicht mehr als bi identifiziere. Mein erstes Outing als bi war sehr, sehr easy, weil halt meine Freunde schon alle wussten, okay, irgendwas brodelt da in mir und ich muss nur einen Begriff dafür finden. Mein erstes Mal, dass ich halt sozusagen gesagt habe, oh, da könnte was sein zu jemand anderem, war, als ich einen Link von asexuality.org in ja den Chat mit meiner besten Freundin geschickt habe und nur geschrieben habe, schau dir das mal an. Aber auf ihre Reaktion darauf kann ich mich nicht mehr erinnern. Und da war ich eigentlich auch noch verhältnismäßig jung. Ja, das heißt, Outing gibt's halt ganz, ganz viele. So, das war das erste Mal, dass ich irgendjemandem gesagt habe, oh, ich bin nicht straight. Aber dann danach, das mit der Bisexualität war eigentlich, ging voll klar. So, hauptsächlich. Und dann gab's natürlich noch mal den Moment, wo ich ja, wo ich mir erst gedacht habe, okay, ich bin aromantisch, ich wusste, dass ich aromantisch bin, das ist sehr deutlich. Und da habe ich mich aber nicht wirklich geoutet, das habe ich dann halt auch nur so guten Freunden erzählt. Und hatte dann einen Button auf meiner Bi-Flag. Beim CSD 2019 hatte ich einen Arrow-Button. Und dann halt, dass ich asexuell bin. Die Arrow-Aceness, ja, halte ich aber eher privater. Ich meine, da gibt's auch noch eine Frage dazu.
Ich stelle es nur gerade ins Internet, aber...
Nein, 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 nein. Oh.
Das Thema wäre, dass man sich im Internet leichter als queer präsentieren kann als zu Hause.
Ja, ich weiß ja, dass wenn jemand diesen Podcast hört, er schon Dinge gesucht haben muss.
Ja, das stimmt.
Die es wieder suspicious ja. für die Person machen, mich darauf anzusprechen. Wenn ich so frage, aha, diesen Podcast, komisch. Okay. Naja, also die Arrow Aceness halte ich eher so privater, vor allem auch wenn ich in Queer Spaces komme tatsächlich. So, wenn mich Leute, weil alles, was mir wichtig ist, ist, dass ich erstmal nicht als straight so dastehe. Und deswegen steht in meiner Instagram-Bio jetzt auch nicht mehr bisexuell, sondern queer. Also ich würde sagen, zu Heteropersonen sage ich, okay, ich bin queer. Aber zu queeren Leuten kann ich dann, falls es sich anbietet, nochmal genauer sagen, okay, nein, ich bin Arrow-Ace. So. Das heißt, das ist schon eher was ich eher so später sage. Und erst, dass ich queer bin.
Okay, ja. Dann stieß dann auch ein Stück weit noch die nächste Frage an. Also wir haben jetzt schon festgestellt, das Outing ist ein Prozess, das wahrscheinlich nie so ganz aufhört. Und ein Prozess, der wahrscheinlich nie so ganz aufhört, du hast ja auch darüber geredet, dass du dich schon mehrmals geoutet hast. Und dann ist auch die Frage, wie weit bist du geoutet? Also wie viele Menschen in deinem Umfeld wissen davon? Wie vielen hast du es gesagt?
Mir ist es wichtig, dass ich gegenüber allen Personen nicht als heterosexuell rüberkomme, weil das damit kann ich mich nicht identifizieren. Aber ja, wie weit? Halt, ich hoffe, als queer zu allen, ich wünsche mir ja immer, ich wäre einfach so aggressiv out. Also, dass man mich anschaut und gar nicht anders kann, als wissen, dass ich queer bin. Aber dass ich Arrow Ace bin, ist natürlich immer so schwerer, ja, klar zu machen, wenn man nicht mit Leuten persönlich drüber redet. Es gibt so ein paar Erkennungszeichen. Zum Beispiel einen schwarzen Ring am Mittelfinger der linken Hand. Oder einen weißen Ring am Mittelfinger der rechten Hand. Und das steht für aromantisch sein. Aber ich trage keine Ringe. Ich bin nicht so der Schmuckfan, das heißt, ich werde nicht dazu übergehen, mir jetzt einen schwarzen Ring anzuziehen oder so. Was ja auch nur ein Erkennungszeichen für so die absoluten Insider wäre. Weil ich glaube, fast keiner aus der queeren Community weiß, dass ein schwarzer Ring am Mittelfinger der linken Hand Asexualität bedeutet. Es wissen nur die Leute, die sich halt darüber Gedanken gemacht haben. Ja, und ich habe jetzt auch keine Flagge. Also ich habe immer noch eine Bi-Flagge zu Hause, die ich nicht mehr brauche. Oder was heißt nicht mehr brauche, aber die ich nicht mehr nutze. Aber ich habe keine Arrow Ace-Flagge. Und ich möchte eigentlich auch gar keine. Also das wäre mir irgendwie zu performativ, glaube ich. Da möchte ich möchte keine Flagge dazu. Ich trage lieber ein Plakat. Ich habe ein wunderschönes Plakat, auf dem Aromantic Asexual Visibility draufsteht. Genau.
Schön.
Ja, zwei Fragen. Nein. Ja, warum ist es die letzte Folge und wird es weitergehen? Also zum einen, es war ja nur geplant, bis zum CSD die Folgen erstmal zu machen, so als Testprojekt. Ob es ankommt, wie es ankommt, ob es gefällt. Das heißt, wie es weitergehen wird, erstmal gibt's eine Pause. Ich mache jetzt auch noch mein Abitur. und ja, danach muss man halt schauen, wer es weitermacht oder wann es weitergeht oder ob es überhaupt weitergeht. Ja, das muss jetzt wahrscheinlich erstmal besprochen werden im Team, ja, sozusagen. Es wird aber wahrscheinlich noch eine Special-Folge geben, ganz am Ende. Da muss ich noch schauen. Aber wenn ihr auf das Straßenfest am CSD geht, und ihr seht mich, sofern ihr mich erkennt, vielleicht spreche ich auch, also ich werde auch Leute ansprechen, dann würde ich gerne ein paar Stimmen einfangen, wie so die Lage ist am Straßenfest, wie es euch geht, wie die Stimmung ist. Genau, dann, dass ich 3-4 Fragen stelle. Ja, und daraus dann vielleicht einen kleinen After-Show-Podcast Special Edition, letzte Folge, Party, was auch immer, ja, schneiden werde. Genau, das kommt vielleicht noch auf euch zu, falls ihr gesprächig seid. Oder die Leute auf dem Straßenfest dann halt gesprächig sind. Genau, und jetzt haben wir auch schon über Straßenfest gesprochen. Da gibt es auch noch ein paar Dinge zu sagen. Freitagabend ist erst die Eröffnung. Genau um 19 Uhr, da braucht man auch Karten dazu und es gibt eben Redebeiträge, ja, und die Verkündung der politischen Forderung, was ja auch immer ein wichtiges Event ist, kann man hingehen. Samstagmittag gibt es dann ab 12 Uhr eine Konzertveranstaltung im Rathausinnenhof. Genau, die geht bis circa 21 Uhr. Man braucht die Corona-App, einen negativen Test, der bei Einlass maximal 24 Stunden alt sein darf. Oder hat seine zweite Impfung bis spätestens dem 11.06. erhalten. Dann ist man nämlich ordentlich geimpft. Oder man ist genesen in 2021. Dann darf man auch ohne negativen Test rein. Genau, jeder benötigt ein Ticket. Es wird noch entschieden, ob es noch mal Tickets zu verkaufen gibt. Ansonsten können sich alle, die bis jetzt eins von den 300 Tickets erworben haben, freuen, dass sie eins bekommen haben und dürfen damit in den Rathausinnenhof. Getränke gibt's da auch. Man kann jederzeit raus und rein. Aber nach dem Einlass sind keine eigenen Getränke mehr erlaubt. Die Plätze werden zugewiesen und wer zusammen sitzen möchte, der muss auch zusammen kommen. Wenn man sich bewegt, muss man eine Maske tragen. Am Platz darf man ohne Maske sitzen. Man muss 1,5 Meter Abstand halten. Es gibt keinen extra Tanzbereich, nur am Platz darf getanzt werden. Genau, und auf der Bühne treten dann eben SängerInnen, TänzerInnen auf. Es gibt verschiedene Drag-Performances, natürlich moderieren auch wieder Drag-Queens. Lukas, also Luna Loop, war ja letzte Folge dabei. Zwischen den Performances gibt es Interviews und Reden und natürlich auch Musik. Genau, und vor dem Rathaus Innenhof stehen dann Infostände. Das heißt, man kann die Infostände auch ohne Ticket besichtigen oder sich draußen eben mit den Leuten, natürlich mit Maske und Abstand, zusammensetzen. Genau, und dann ist am Samstagmorgen die queere Andacht auf dem Gelände hinter der Umweltstation um 10 Uhr. Und Samstagmittag, 14:30 Uhr, die Fahrraddemo vom Residenzplatz aus. Genau, das ist das Programm fürs nächste Wochenende. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr da seid und vielleicht dann auch am Straßenfest kurz mit mir quatscht und euch aufnehmen lasst für den nächsten Podcast. Das wäre sehr cool. Genau, und dann kommen wir auch schon zum letzten Segment. Und das ist Werbung machen für einen Social-Media-Kanal, eine Sache, ein Projekt, das wir besonders cool finden. Genau, wofür willst du Werbung machen?
Genau, also ich werde Werbung machen für ein Projekt, das FreundInnen von mir gestartet haben dieses Jahr. Und das ist speziell vielleicht interessant für die Leute von euch, die noch zur Schule gehen. Und zwar heißt das Projekt Oskar, geschrieben mit einem Q. Und es ist letzten Endes eine Organisation, ein Verein, der queere Menschen dabei unterstützt, AGs an Schulen zu gründen mit queeren Inhalten.
Ja, ich denke vor allem für unsere jüngeren Zuhörer wird das was sein. Ich wünschte, sowas hätte es gegeben. Wärst du hingegangen?
Nein.
Ich wäre hingegangen. Echt? Ich hätte es wahrscheinlich sogar gemacht. Also wäre ich jetzt in der 9. Klasse? Ja, 11. Klasse würde ich es machen.
Wäre ich jetzt in der 10. Klasse, würde ich auch sagen, ich biete die AG jetzt an meine Schule an. Aber ich habe jetzt Abitur, ich gehe dann, das werde ich alles nicht machen.
Ja, und ich frage mich, ich hoffe ja darauf, dass es sowas dann auch während dem Studium gibt. Also, Wörter. Also irgendeine queere Organisation von queeren Studenten. Darauf würde ich mich immer richtig freuen. Und deswegen finde ich eine queere Organisation von Schülern. Mhm. Auch relevant.
Definitiv, ja.
Okay, dann habe ich mich gerade spontan entschieden, wofür ich Werbung machen will. Ja. Und ich glaube, viele Menschen könnten hier in diesem Podcast mit mir zum ersten Mal von Asexualität gehört haben, beziehungsweise Aromanticism. Aromanticism. Genau, deswegen möchte ich Werbung machen für den Podcast, der mich dazu inspiriert hat, diesen Podcast zu machen, beziehungsweise von dem ich das Konzept ein bisschen abgekupfert habe. Und der Podcast in dem Podcast redet die Moderatorin immer mit, also in jeder Folge, mit neuen Arrow Ace Personen, die eben ihre eigene Arrow Ace-ness erklären, und ja, einen Einblick darin geben, wie vielfältig das Spektrum der Arrow Ace-ness sein kann. Und der Podcast heißt A-OK, ja, und das ist bis heute, würde ich sagen, der Podcast, den ich immer empfehlen würde, wenn Leute sich mit Aromantik und Asexualität beschäftigen wollen. Das ist ein fantastischer Podcast und ich fand ihn so gut, dass ich mir gedacht habe, genau das Gleiche möchte ich auch machen. Und zwar mit queeren Leuten aus der Umgebung, aus Würzburg und der Umgebung. Genau. Ja, alles klar, dann sind wir auch schon am Ende angelangt und ich bedanke mich bei dir, Samuel, dass du dabei warst und mit mir über queere Jugendkulturen gesprochen hast. Als Mitglied der queeren Jugend.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Dann bedanke ich mich bei den ZuhörerInnen, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, wir sehen uns am CSD-Wochenende. wieder oder nochmal oder persönlich nochmal. Ich hoffe, wir sehen uns dann am CSD-Wochenende und können da quatschen. Und vielleicht lasst ihr euch ja von mir aufnehmen für die letzte Special-Folge des Podcasts. Genau, dann hoffe ich, dass ihr auch nächste Woche wieder reinhört. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Das war der Podcast von Queer Pride Würzburg. Habt eine gute Woche und bis bald.